Der Bier und Sports Podcast wird präsentiert von den beiden DVAG-Money-Guides Patrick und Marcel. Fällt es dir schwer, finanzielle Rücklagen zu bilden oder liegt dein Geld einfach nur rum und könnte längst mehr für dich tun? Der Finanzmarkt bietet unzählige Möglichkeiten. Aber mal ehrlich, wer hat da noch den Durchblick? Weißt du, welches Konzept und welche Werkzeuge die richtigen für deine Situation sind?
Und genau hier kommen Patrick und Marcel ins Spiel. Denn ihr Ziel ist es, deine finanzielle Situation zu verbessern. Verständlich, individuell und vor allem auf deine Wünsche und Ziele ausgerichtet. Und das Beste daran, sie garantieren Ergebnisse und ihre Beratung und Betreuung ist komplett kostenlos. Also warum warten? Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Bier und Sports-Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. In dieser Episode geht es um den Kanu-Rennsport, wo es auf explosive Starts, perfekte Technik und jede Menge Ausdauer ankommt. Beim Kanu-Rennsport treten die Teilnehmer auf einer Flachwasserstrecke über Distanzen zwischen 200 und 1000 Metern gegeneinander an. Es gibt zwei Arten von Booten, einmal den Kanadier, in denen die Athleten kniend im Boot sitzen und ein Stechpaddel benutzen, und Kajaks, in denen die Athleten sitzen und ein Doppelpaddel benutzen.
Letzteres übt auch unser Podcast-Gast Moritz Florstedt bereits seit knapp 15 Jahren aus. Dabei wurde er schon zweifacher U23-Weltmeister im Einer und Vize-Europameister im Zweier. Wir sprechen mit Moritz über das Gefühl, auf dem Wasser zu sein, warum Trainingslager so wichtig sind und wie sein Alltag zwischen Training, Wettkampf und Polizeiausbildung aussieht. Also Paddel in die Hand und ab aufs Wasser. Wir nehmen euch mit ins Boot von Moritz Florstedt. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Servus Moritz, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Ja moin, ich grüße euch. Ich freue mich da zu sein.
Ja lieber Moritz, du bist uns per Zoom zugeschaltet, aktuell aus Italien, wo du aktuell trainierst. Wir haben hier das Fragensäckchen da und das ist natürlich immer zum Start ein wichtiger Teil des Beyond Sports Podcasts. Und der Olli wird jetzt die Losfee für dich übernehmen und eine Frage herausziehen, die du dann beantworten darfst. Olli, the stage is yours.
Moritz, das ist direkt mal eine Challenge für dich am Anfang. Kannst du uns deinen Lieblingssportler in drei Sätzen vorstellen, ohne seinen Namen zu nennen?
Das ist schwierig. Aber ich denke, ich schaffe das. Also mein Lieblingssportler hat 6 Olympische Spiele hinter sich. Er hat im letzten Jahr auch ein Buch veröffentlicht. Und er engagiert sich sehr groß und sehr stark im deutschen Sport mittlerweile.
Das ist auch immer eine Challenge für uns, ne? Da müssen wir überlegen.
Ja, stimmt, ich habe gesagt Challenge für ihn, aber eigentlich ist es auch eine für uns.
Es ist immer eine doppelte Challenge, das finden wir so cool an der Frage. Ich frage mal hinterher, ist es denn jemand, der auch im Wassersport tätig ist oder tätig war?
Definitiv.
Ja, okay. Hast du eine Ahnung?
Ich hätte jetzt irgendwie spontan Frank Stäbler gesagt, der Ringer, aber da es im Wassersport ist.
Stimmt, Frank Stäbler hat auch ein Buch. Aber du hast gemeint, 6 olympische Teilnahmen, ja, gell?
Stimmt, das kommt bei ihm genau auch nicht hin. Ja. 6 olympische Teilnahmen aus dem Wassersport.
Ist es eine weibliche Person?
Nee, es ist tatsächlich ein Mann.
Ein Mann, okay. Ja, mir fällt tatsächlich gerade die weibliche Person nicht ein, die ich im Kopf habe.
Also die weibliche Person, die du im Kopf haben könntest, wäre wahrscheinlich Birgit Fischer.
Genau, Birgit Fischer. Genau, Birgit Fischer hatte ich jetzt im Kopf. Weil die hat ja auch sehr oft teilgenommen und war auch sehr erfolgreich.
Sehr erfolgreich, ja.
Ja, genau. Aber tatsächlich bei dem männlichen Part muss ich passen. Olli, du auch?
Ich leider auch.
Dann darfst du es auflösen.
Ja, also Ronald Rauer.
Oh ja, ja doch, der Name, klar, okay. Hätte man echt drauf kommen können.
Sieht immerhin so ein bisschen aus wie Frank Stäbler, von daher.
Ja, stimmt, die haben Ähnlichkeit.
Okay. Ja. Zeigt ja schon, dass euer Sport ja auch auf jeden Fall auch einige Legenden hervorgebracht hat. Ist es dann so bei euch, dass es auch wirklich so gewisse Vorbildfunktionen auch einfach im Sport gibt, wo ihr sagt, da schauen wir auch auf und das ist für uns auch eine Inspiration?
Ja, doch, definitiv. Also ich habe gerade verschiedene Charaktere im Kopf bei uns aus der Mannschaft, die jeder so für sich irgendwie eine Vorbildfunktion haben, ob das jetzt vielleicht dieser professionelle Umgang ist mit dem Leistungssport oder auch bei anderen, wo ich mir sage, ey, wie können die so locker sein? Wie können die das einfach so, also ohne große Vorbereitung, die steigen ins Boot und du sagst ihnen, was sie machen sollen, und die machen das. Das ist, ja, ich habe da einige Vorbilder im Kopf tatsächlich.
Ja, sehr schön. Dann wollen wir jetzt aber zu Beginn auch noch, bevor wir auf die Legenden schauen, eher mal dich als Person kennenlernen. Moritz, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du und wie würdest du dich denn selbst in drei Emojis beschreiben?
In drei Emojis. Auf jeden Fall dieser Lachen-Emoji mit den tränenden Augen.
Ja.
Dann aber auch dieser ehrgeizig guckende Emoji. Und der auf jeden Fall ermüdete Emoji, der einfach nur schlapp irgendwo zerläuft, sage ich mal.
Ja, den nutze ich auch gerne mal. Was ist mit der Rakete oder mit dem Boot? Das kommt nicht vor.
Ja, doch auch, aber das wäre zu einfach. Also ich bin jetzt von meiner Persönlich also von meiner Persönlichkeit ausgegangen und von meinen Moods, sage ich mal, die ich
Cool.
habe im Training.
Sehr cool. Wie ist es denn bei dir? Wie bist du eigentlich zum Kanusport gekommen? Also war das dann bei dir Liebe auf den ersten Blick oder war es dann vielleicht doch eher ein glücklicher Zufall?
Oder muss ich ganz, ganz weit zurückgehen in meiner Geschichte? Ich bin ja schon etwas länger dabei. Angefangen habe ich eigentlich beim Turnen. Deswegen war ich scherzenshalber auch, ich habe den schwarzen Gürtel im Kiboto, also im Kinderbodenturnen. Da hieß es dann aber irgendwann, du wirst zu groß. Mit anderen Worten, ich war damals einfach zu schwer zum Turnen. Ich war damals schon ein bisschen kräftiger, ein bisschen massiger. Mein Papa sagt doch immer, mein Körper braucht es darauf zurückzuführen, dass ich 9 Monate Muttermilch hatte und danach gleich Leberwurstschülle bekommen habe. Und ja, dann mussten wir uns was anderes überlegen. Und meine Cousins waren zu dem Zeitpunkt auch Kanuten. Allerdings nicht im Kanu-Rennsport, sondern die waren im Slalom-Bereich unterwegs. Da gab es aber leider einen tragischen Unfall bei uns in Magdeburg. Da ist der beste Freund von meinen Cousins verstorben. Und deswegen haben meine Eltern dann gleich gesagt, okay, also Slalom auf gar keinen Fall. Das ist ein bisschen zu gefährlich. Da hängen sie ein bisschen zu doll an mir. Und dann gab es auf der anderen Straßenseite von dem Kanuverein einen weiteren Kanuverein. Und das war ein Rennsportverein. Und dann haben sie gesagt, ja, dann gehst du halt dahin und guckst dir das mal an, ja. Und so bin ich dann eigentlich zum Kanu-Rennsport gekommen. War auch ganz cool. Ich musste dann keinen Mittagsschlaf mehr machen, weil ich durfte dann schon zum Training gehen. Und habe dann da viele Freunde kennengelernt, mit denen ich bis heute Kontakt habe. Ja, und so hat sich das dann entwickelt.
Das ist eine coole Story. Vom Bodenturner zum Kanuten. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und jetzt schauen wir mal so ein bisschen auf heute so. Du bist jetzt schon sehr, sehr lange als Kanute unterwegs. Wie würdest du denn so die Faszination des Kanusports beschreiben? Also gibt es etwas, was dich persönlich immer wieder aufs Wasser zieht, was dich total fasziniert?
Es ist, glaube ich, einfach die Natur, mit der ich mich auch sehr verbunden fühle oder mit der ich auch sehr verbunden bin. Immer wieder an neuen Orten aus Wasser zu gehen und die Natur da zu entdecken. Ob das jetzt zum Beispiel in Florida ist, mit den Delfinen oder den Manatees paddeln zu gehen, was natürlich sehr schön ist. Oder ob man jetzt zum Beispiel bei uns auf der Elbe einfach der Strömung ausgesetzt ist. Also immer wieder diese neue Herausforderung. Jeder Ort, jeder Fluss, jeder See hat irgendwo eine Besonderheit, auf die man achten muss, mit der man lernen muss, umzugehen. Ja, das macht eigentlich so die Faszination, den Reiz aus.
Und gibt es bei dir dann auch so ein Rennen, wenn du so zurückblickst, oder vielleicht auch ein Erfolg, der für dich im Sport auch alles verändert hat? Also so ein Moment, in dem du wusstest, hey, dafür lebe ich, dafür mache ich das?
Da gibt es tatsächlich ein Rennen, das war 2017 beim European Youth Olympic Festival. Das war eigentlich so, ja, eigentlich war es das zweite Mal, dass ich international in Erscheinung getreten bin, aber das erste Mal, wo ich im Einer so richtig glänzen konnte. Das war auch eine total krasse Story eigentlich, oder? Das ist eine total krasse Story. Wir waren in Ungarn, in Győr damals. Und erstmal schon bei diesem European Youth Olympic Festival dabei zu sein, war krass. Wir waren eigentlich bloß zwei Kajakfahrer aus Deutschland in unserem Altersbereich, die da mitfahren konnten. Sich dafür zu qualifizieren, war schon Wahnsinn. Und denn dass da auch schon im Nachwuchsalter dieser olympische Gedanke mitschwingt. Also du hattest ein olympisches Dorf, du hast eine olympische Einkleidung bekommen, die ganze Vorbereitung darauf. Das war schon wie bei den Spielen, sage ich mal, so eine Vorbereitung, zumindest in einem Bruchteil. Und dann da tatsächlich den Einer 500 für mich damals fahren zu können, war schon Wahnsinn. Und dann hat es zu dem Zeitpunkt da geschüttet wie aus Eimern. Nach meinem Rennen wurde der Wettkampf auch für eine kurze Zeit unterbrochen, weil es dann auch Gewitter aufzog. Und bei mir war es so, ich stand im Startschuh und war im Finale. Und der Startschuh ging runter, ich bin losgefahren, da war ein Nieselregen. Und ich bin dann irgendwann ins Ziel gekommen. Nach einem recht kernigen Endspurt, wo ich dann noch die letzten, die vor mir waren, überholt habe. Und da hat es dann geschüttet wie aus Eimern. Und da sind total coole Bilder entstanden. Das war total emotional, weil es mein erster großer internationaler Einererfolg eigentlich war. Und Das Besondere auch an den EOS war, dass das war das erste und letzte Mal, glaube ich sogar, dass Kanu-Rennsport dabei war, einfach weil es in Ungarn war. Und die gefordert haben, okay, wir können das ausrichten, wir richten die EOS gerne aus, aber nur, wenn Kanu-Rennsport dabei ist. Das war so der bewegendste Moment in meiner sportlichen Karriere, wo ich sage, das war so ein Wendepunkt, weil danach habe ich dann gesagt, okay, irgendwo bist du jetzt auf dem richtigen Weg. Alles, was du jetzt bis dahin gemacht hast, war gut und jetzt heißt es dranbleiben und sich weiterentwickeln und vielleicht schaffst du es dann wirklich mal zu den richtig, richtigen Olympischen Spielen.
Auch da wieder eine sehr schöne Geschichte und vor allem ja dann auch wirklich der Beweis dafür, dass der Erfolg ja dann wirklich auch so ein Katalysator sein kann für mehr. Und es ist echt sehr schön zu sehen, dass dir dann ein Rennen aus 2017 noch so stark im Kopf geblieben ist. Aber man muss auch dazu sagen, Erfolge kommen ja auch nicht ohne Herausforderungen. Gab es bei dir auch so Rückschläge oder Tiefpunkte, die dich dann besonders geprägt haben? Und wie hast du dich da auch wieder rausgekämpft?
Also am Anfang meiner Karriere waren es immer so kleine Rückschläge, sage ich mal. Ich hatte relativ früh schon einen Bandscheibenvorfall, was wahrscheinlich auf einen extremen Wachstumsschub bei mir zurückzuführen ist und dann einfach diese harte Belastung. Da war einfach das Skelett noch nicht und die Muskulatur noch nicht richtig für ausgebildet und dann das harte Training da drauf. Das war so ein kleiner Rückschlag, den ich aber recht gut verkraftet habe. Ich musste dann ein halbes Jahr anders trainieren, ein bisschen weniger trainieren, aber spezifischer auf den Rücken trainieren. Das war so der erste kleine Rückschlag, aber ich habe, also dieser Rückschlag hat mir schon gezeigt, einfach, dass man wiederkommen kann. Dass es eigentlich egal ist, welchen Rückschlag man hat, man kann immer wiederkommen.
Der Kanusport ist ja schon auch so eine Welt für sich. Viele kennen Kanu vom Urlaub oder als Wildwasser-Action. Was genau macht den Kanu-Rennsport aus?
Ja, beim Kanu-Rennsport geht es zwar auch um Vergnügen, aber vor allem nicht darum, sage ich mal jetzt wie beim Wildwasser, irgendwelche Tore zu fahren oder die Wellen richtig zu lesen. Im Kanu-Rennsport kommt es halt wirklich darauf an, dass du so schnell wie möglich vom Start ins Ziel kommst. Und das kannst du erreichen mit verschiedenen Techniken, mit Taktiken, die man fährt. Natürlich aber auch mit einem sehr intensiven Training vorher einfach. Das ist aber, glaube ich, in jeder Sportart so. Und dann auch das Material immer weiter anzupassen, das Material, also ob das jetzt Boot oder Paddel ist, dass man da immer ein Stückchen weiter in der Entwicklung geht und guckt, okay, was passt vielleicht besser, was funktioniert vielleicht noch besser.
Ja, es ist ganz spannend, dass du das gerade ansprichst, weil wir hatten vor kurzem eine Special-Folge bei uns mit dem Geschäftsführer vom FES, mit Michael Nitsch. Ich weiß nicht, ob der dir ein Begriff ist.
Ja, ein Begriff, das haben wir auf jeden Fall. Wie du schon sagst, ist der Geschäftsführer von der FES und ich persönlich bin in der glücklichen Situation, dass ich einen FES-Paddel habe und ein FES-Boot habe und dass ich also auf das Material von der FES zurückgreifen darf, was ja wirklich schon ein Privileg in Deutschland ist.
Ja, sehr cool. Eine ganz simple Frage, die viele aber sicher gar nicht so einfach beantworten können. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Kanu und Kajak?
Ja, also Kanu ist eigentlich der Oberbegriff bei uns im deutschsprachigen Raum. Und das teilt sich dann auf in Kajak und Kanadier. Im Kajak sitzt du im Boot und hast einen Doppelpaddel. Das mache ich zum Beispiel. Und im Kanadier kniest du im Boot und hast bloß einen Stechpaddel. Ja, genau, das ist der wesentliche Unterschied.
War das für dich irgendwann mal eine Option?
Also, du meinst Kanadier? Ich
Ja,
bin ja
genau.
Kajakfahrer.
Ja, genau.
Ja, also Kanadier war eigentlich eine Option für mich, weil meine Cousins auch Kanadierfahrer sind. Allerdings in dem Verein, wo ich damals angefangen habe, gab es keine Kanadier-Ausbildung. Das heißt, ich war dann damals schon gezwungen, eigentlich ins Kajak zu gehen, in den Kajakbereich zu gehen. Bin jetzt aber auch nicht böse drum, sage ich mal, weil wir mobben uns immer so ein bisschen und sagen, ja, die Kanadierfahrer, die haben bloß eine Stechpaddel, die paddeln bloß auf einer Seite, die brauchen bloß eine Gehirnhälfte zum Beispiel. Ja, so eine kleine Späße halt einmal, die wir da machen. Und im Kajakbereich muss ich auch einfach für mich feststellen, dass ich eine viel höhere Leistungsdichte in Deutschland habe. Das heißt, das Feld ist, wir haben einfach mehr Starter, es gibt viel mehr Leute, die Kajak fahren als Kanadier. Und die Leistungsdichte ist natürlich höher dadurch. Und das macht irgendwo auch den Reiz aus, sich dann gegen noch mehr Leute durchzusetzen, gegen noch mehr Konkurrenten.
Wie sind so die Wälder überhaupt aufgebaut? Also welche Disziplin gibt es da bei dir und wie läuft so ein Wettkampf ab?
Ja, Disziplinen jetzt gerade bei mir im Kajakbereich. Also sprechen wir jetzt von olympischen Disziplinen oder sprechen wir von Disziplinen, die auch auf Weltmeisterschaften gefahren werden? Weil das ist immer ein Unterschied bei uns.
Dann sag gerne beides.
Also im olympischen Bereich wechselt ja das Programm immer so ein bisschen. Wenn ich mich an 2016 erinnere, da war zum Beispiel der K4, also der Vierer, noch auf 1000 Meter. Der ist dann Richtung 21, aber schon auf 500 Meter verkürzt worden. Genau wie der Zweier. Der Zweier war auch auf 1000 Meter, der ist auch auf 500 Meter verkürzt worden. Der Sprint-Einer, also der Einer über 200 Meter, ist gänzlich weggefallen. Und jetzt gibt es bloß noch den Einer über 1000 Meter. Also das aktuelle olympische Programm sieht jetzt so aus, dass wir einen Zweier 500 haben, einen Vierer 500 haben und einen Einer 1000. Also drei Disziplinen, in denen im Endeffekt an denen man in den Start gehen kann. Und auf Weltmeisterschaften ist es aber alles noch ein bisschen geöffnet und da bleibt man noch so ein bisschen bei der Tradition. Also da gibt es immer noch einen Einer 200, da gibt es immer noch einen Zweier 1000 zum Beispiel. Da gibt es aber auch noch den Einer 500 zum Beispiel, den es so nicht gibt. Also da gibt es noch ein paar mehr Strecken, die man fahren kann, da hat man noch ein paar mehr Einsätze. Und was bei den Weltmeisterschaften auch besonders ist und bei den Europameisterschaften, da haben wir auch 5000 Meter drin.
Ich finde es irgendwie immer erstaunlich, dass die Olympischen Spiele da immer wieder mal sagen, so, ja, wir machen es jetzt doch anders, als es jetzt zum Beispiel bei den Weltmeisterschaften ausgetragen wird. Das ist irgendwie echt krass, ne? Also, wie kommt es bei euch auch an, dass der olympische Modus dann doch immer wieder mal ein anderer Modus ist, als ihr ihn eigentlich kennt?
Wir beobachten das seit einigen Jahren, dass gerade der Kanu-Rennsport auch abgebaut wird von den Disziplinen. Also es gab früher mal deutlich mehr Disziplinen, die man bei den Olympischen Spielen fahren konnte. Und das hängt natürlich damit zusammen, erstmal, du musst natürlich alles verpacken können in 2 Wochen. Ja, also in diese 2 Wochen, wobei die erste Woche natürlich die Strecke von den Ruderern genutzt wird. Also hast du dann bloß noch eine Woche. Ich sag mal, das wäre auch noch möglich, aber ich denke, es hängt auch damit zusammen. Das ist ja, gibt ja eine begrenzte Anzahl an Sportarten und Disziplinen, die man bei den Olympischen Spielen ausrichten kann. Und dann kommen neue Trendsportarten wie Skateboard zum Beispiel mit rein oder bei uns jetzt auch Cross-Country im Slalom-Bereich. Und dadurch werden dann im Kanu-Rennsportbereich Plätze weggenommen. Oder auch bei den Slalomfahrern ist der, was ich sehr schade finde, der C2 damals rausgenommen worden. Also der ist 2016 das letzte Mal ausgefahren worden. Und ich fand das immer faszinierend, wie die Jungs und Mädels, beziehungsweise es waren damals nur die Jungs, in einem Zweier Kanadier diese Strecke runterfahren und die Tore nehmen, weil die Boote sind einen Meter, anderthalb Meter länger als die Einer. Und das ist nochmal eine ganz andere Abstimmung. Und für mich haben sie da die spannendste Disziplin einfach aus dem olympischen Programm rausgenommen. Aber das ist auch wieder so ein Punkt. Die versuchen natürlich, das olympische Programm so spannend wie möglich zu halten. Und gerade die 1000 Meter Strecken, da ist bei uns einfach die Fahrzeit zwischen 3 und 4 Minuten, sage ich mal, abhängig von der Disziplin, in der du startest. Und ich denke, dass man einfach sagt, okay, das ist für die Zuschauer zu unspannend. Und deswegen wird das dann angepasst.
Werbung!
Ihr wisst, wir sind ständig am Schauen, was sich in der Sportwelt so tut. Und vor kurzem haben wir ein mega spannendes Sport-Startup kennengelernt. Mir gegenüber sitzt jetzt Benny, einer der Gründer von Loda Sports. Benny, schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, Benny, was steckt denn hinter Loda Sports?
Ja, im Grunde ist das eine klassische Gründungsgeschichte. Irgendwann habe ich eine Sporttasche gebraucht. Ich war mit dem, was ich online und offline gefunden habe, nicht zufrieden und habe mir die Frage gestellt, es muss doch irgendwie besser gehen. Es kann doch nicht sein, dass das alles ist. Und am Ende ist unser Projekt Loda Sports entstanden.
Und was macht eure Sporttasche jetzt so besonders?
Ich glaube, das Besondere daran ist, dass sie wirklich mit SportlerInnen entwickelt wurde, hochfunktionell ist und von wirklich sehr guter Qualität. Um da nur ganz wenige Beispiele zu nennen: Sie hat eine Rucksackfunktion, sie hat ein Wertsachenfach und ganz toll finden die Kunden auch unser Nassfach.
Das heißt, ihr habt eine hohe Kundenzufriedenheit.
Ich behaupte, man könnte sagen, nach 25.000 verkauften Sporttaschen und online einer wirklich, wirklich sehr guten Bewertung, dass ich da selbstbewusst Ja sagen kann. Genau.
Das freut uns. Eine schöne Geschichte. Und wir von Beyond Sports sind überzeugt, das ist wirklich die perfekte Sporttasche für alle, die sportlich aktiv sind und noch nicht die richtige Tasche gefunden haben. Und für unsere Zuhörer gibt es ein besonderes Angebot. Mit dem Code BS10 könnt ihr jetzt bei Loda Sports 10% Rabatt sparen. Dein Weg zur perfekten Sporttasche beginnt hier. Benny, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank euch. Hat mich sehr gefreut.
Werbung Ende. Wenn wir noch ein bisschen zurück jetzt auf so ein Rennen blicken, wie viel Taktik steckt da bei dir in so einem Rennen? Ist es einfach nur, wer am schnellsten paddelt, gewinnt? Oder gibt es da wirklich so clevere Rennstrategien? Also kannst du uns mal ein bisschen Einblicke geben, wie du dir auch so deine Luft und deine Kraft einteilst?
Also, gerade wenn ich jetzt international unterwegs bin, und auf die Startliste gucke, dann kennt man die meisten Namen, die da stehen. Und dann weiß man auch ungefähr, wo die Stärken und Schwächen bei demjenigen sind. Also ist das vielleicht jemand, der eher über den Sprint kommt, der eher über die 200 kommt? Oder ist es vielleicht jemand, der eher von einer 1000 kommt? Dann muss man das Rennen natürlich so ein bisschen anpassen. Bei einem 1000-Meter-Fahrer würde ich persönlich zum Beispiel sagen, okay, ich muss auf jeden Fall einen sehr knackigen Start fahren, dass ich den am Start gleich schon mal schocke und ihm vielleicht die Möglichkeit nehme, mich zum Ende noch einzuholen. Bei einem Sprinter funktioniert das dann nicht, weil ich ganz genau damit, oder ich weiß ganz genau, ich muss damit rechnen, dass der Sprinter die Taktik, die ich bei dem 1000-Meter-Fahrer anwende, bei mir anwendet. Also, dass der den Start so brutal rausprügelt, dass ich dann erstmal über die Strecke gucken muss, okay, wie komme ich da jetzt wieder ran? Das sind so die Taktiken oder die Techniken, die man hat. Mein Trainer hat immer gesagt, eigentlich brauchst du keine Taktik und keine Technik, eigentlich musst du einen vollen Start fahren, ein volles Mittelstück und dennoch mal einen Endspurt hinten drauf. Also eigentlich immer voll, voll, voll. Und es reicht auch vollkommen aus, wenn du vorm zweiten bist, hat er damals auch immer gesagt. Daran versuche ich mich immer zu halten.
Jetzt hast du gerade schon auch so den Start angesprochen. Was ist da so wichtig am Start? Also wie läuft so ein Start bei euch ab und was ist da bei dir vor allem auch im Kopf los?
Oh, vorm Start ist immer so ein bisschen, gibt es so eine Phase bei mir, da ist ein bisschen Chaos im Kopf. Da kommt auch auf jeden Fall der Respekt vor den Gegnern, wenn wir dann nämlich in unserer Start-Area rumtreiben vorm Rennen. Das ist dann meistens so 5 Minuten vorm Rennen, bevor wir in die Startschuhe einfahren. Also wir haben so eine Startschuhe, das sind im Endeffekt Keile, wo wir mit unserer Bootspitze reinfahren und die verhindern, dass wir vor dem Startsignal losfahren können, weil die klappen dann beim Startsignal schnell runter, sodass wir dann quasi wie Pfeile aus diesen Startschuhen rausschießen. Und bevor wir in diese Startanlagen einfahren, gibt es immer so ein, wirst du aufgerufen, wir haben ja neun Bahnen, dann wird jede Bahn aufgerufen mit Nation und Nummer. Dann wird die Anwesenheit kontrolliert und gerade in dieser Phase gibt es dann doch einige Nationen, die das als Tradition haben, sich nochmal richtig aufzuputschen. Die sind dann vorm Start nochmal richtig laut und dann guckst du links und rechts neben dir und siehst dann da wirklich richtige Bären und Brecher in dem Boot sitzen und denkst dir so, boah, nee, das wird jetzt auf jeden Fall eine richtige Katastrophe. Das ist so eine kleine Chaosphase im Kopf und so wie ich dann aber im Startschuh stehe, bin ich eigentlich voll bei mir. Ich gucke dann meistens vor dem Rennen nochmal einmal die komplette Strecke lang runter, also vom Startschuh bis ins Ziel. Gehe so meine Punkte durch, die ich vorher mit dem Trainer abgesprochen habe, die ich vielleicht vorher für mich auch ausprobiert habe. Und dann rufe ich mir das Rennen quasi, mein perfektes Rennen, was ich im Kopf habe, rufe ich mir ins Gedächtnis und sage, okay, und das möchte ich jetzt so gut wie möglich kopieren und auf das Rennen quasi drauflegen. Ja, und dann stehe ich im Startschuh, dann kommt Ready, Set, Go und dann geht es eigentlich los. Ja, und dann schießen wir aus den Startschuhen raus und dann heißt es, der Bessere gewinnt.
Das ist total spannend. Ich finde, das ist wirklich ein Insight, den wir hier bekommen, den man so halt eigentlich oft nicht sieht. Beziehungsweise man schaut sich das halt im Fernsehen an und dann geht es halt irgendwann los, das Rennen bei euch. Aber was davor passiert, wie ihr überhaupt da stillsteht im Boot, das weiß man halt alles als Zuschauer gar nicht. Deswegen finde ich das total spannend. Wenn ihr dann lospaddelt, auf was für Geschwindigkeiten kommt ihr da? Also was war vielleicht auch so dein Maximum, was du erreicht hast? Hast du das mal gemessen?
Da habe ich jetzt tatsächlich gerade bloß Werte aus dem Zweier im Kopf, den ich gefahren bin. Und da waren wir am Start bei 7 Meter pro Sekunde, die wir angerissen haben. Also das war so unser Topspeed, den wir mehr erreicht haben. Den hältst du natürlich aber nicht über die ganzen 500 Meter. Also du wirst dann irgendwann langsamer und kommst dann auf der Strecke so ungefähr bei 5 Meter, 6 Meter pro Sekunde raus. Der Vierer ist natürlich schneller, der Einer ist ein bisschen langsamer. Aber das sind so die Geschwindigkeiten, die bei uns gefahren werden. Also wenn man das jetzt umrechnet, der Vierer, der liegt, glaube ich, so bei 23 km/h, was die fahren auf dem Wasser. 23 bis 25 km/h.
Stabil. Aber jetzt hast du es ja schon angesprochen, du bist ja im K1 und im K2 unterwegs. Nimm uns da mal so ein bisschen mit, wie unterscheidet sich auch das Gefühl, einmal alleine auf dem Wasser unterwegs zu sein und dann halt doch im Team unterwegs zu sein?
Also ich bin sogar ein Allrounder, da muss ich kurz reingrätschen. Ich fahre Einer, Zweier und Vierer.
Und Vierer auch noch, okay.
Ja, ich bin ja auch im letzten Jahr im Einer U23 Weltmeister geworden und auch im Vierer U23 Weltmeister geworden. Ja, das ist also von meiner Nervosität her, muss ich sagen, bin ich im Einer mit am nervösesten, würde ich so sagen, weil ich da wirklich für mich alleine bin. Ich muss mich da auf mich konzentrieren. Und wenn ich jetzt, so wie ich ins Mannschaftsboot steige, also Zweier oder Vierer, weiß ich, okay, ich habe entweder vor oder hinter mir noch Kollegen sitzen, Kameraden sitzen. Und für die muss ich voll da sein. Also ich will später nicht der Grund sein, warum wir vielleicht nicht ins Finale gekommen sind. Oder ich will später nicht der Grund sein, warum wir vielleicht keine Medaille mit nach Hause gebracht haben. Deswegen bin ich da noch Stück weit konzentrierter und fokussierter, würde ich sagen. Und auch einfach, weil du nicht am Steg ablegst und alleine bist und deine Gedanken für dich hast und bis du beim Start bist, dann dieses Gedankenkarussell hast, sondern du fährst dich dann im Mannschaftsboot auch ein, dann gibt es Absprachen im Boot, dann gibt es nochmal kurze Reminder, die wir uns dann zurufen. Das heißt, du merkst einfach, dass du in der Situation, in diesem Rennen, du bist nicht alleine. Und das gibt dir natürlich eine unheimliche Sicherheit und für mich auch ein Stück weit eine Gelassenheit. Und ja, das sind so die wesentlichen Unterschiede eigentlich mental, sage ich mal. Und wenn man das jetzt auf das Physische
Technische.
umlegt, dann ist es tatsächlich so, dass der einer, also die Geschwindigkeit, mit der das Paddel sich durchs Wasser bewegt, die ist deutlich langsamer als bei einem Zweier und noch deutlich langsamer als bei einem Vierer. Das heißt, so wie du eigentlich vorne mit dem Paddel ins Wasser kommst, den ziehst du ja mit maximaler Kraft dran, drehst den Oberkörper mit ein, dass du noch mehr Kraft entwickeln kannst. Und im Einer dauert das halt deutlich länger, bis du das Paddel hinten wieder aushebst, als im Vierer. Das bedeutet aber auch, dass du im Vierer den Fokus mehr darauf legen musst, zum Beispiel gleich, wenn du im Wasser bist, maximal anzureißen. Und wenn du jetzt zum Beispiel im Einer unterwegs bist, dann weißt du, du setzt ein und musst den ganzen Schlag quasi Kraft dran bringen. Aber beim Vierer hast du die Zeit gar nicht, den Schlag so lang zu ziehen. Das heißt, du musst vorne, wenn du im Wasser bist, im Vierer so doll anreißen, wie du kannst, weil du keine Zeit hast.
Aber habt ihr da im Team dann auch sofort euren Rhythmus, wenn es losgeht? Oder muss ich das erst so ein bisschen eingrooven?
Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie das Boot eingefahren ist. Also jetzt das Boot, was ich in der letzten Saison gefahren bin, der Vierer, mit den Jungs, wir waren bloß 8 Mal vor der WM im Boot, haben das quasi 8 Mal trainiert und das hat bei uns schon irgendwie auf Anhieb funktioniert, weil wir alle einen ähnlichen Stil fahren, eine ähnliche Technik fahren und auch schon eine gewisse Erfahrung mit in das Boot reingebracht haben. Es gibt aber auch Boote, das sieht man auch in den Livestreams teilweise, die brechen am Start tatsächlich erstmal auseinander und dann ist das wie so eine Welle, wie so eine Raupe, die von vorne nach hinten geht. Und das ist natürlich, das will man nicht haben. Man will schon, dass alle gleichzeitig ziehen und das kriegt man eigentlich nur durch viel Training hin oder man hat Glück und das Boot funktioniert auf Anhieb.
Jetzt sind wir natürlich gespannt, was du sagst. Ist es bei dir eher so, dass du gerne Einzelkämpfer bist oder bist du dann doch lieber Teamplayer?
Also ich fahre natürlich sehr gerne den Einer. Das ist ja irgendwo auch die Königsdisziplin, wenn man dann sagen kann, ich habe das alleine geschafft. Ich habe den Erfolg alleine errungen, sage ich mal. Dann gibt es aber auch die Seite, ich bin ein sehr großer Teamplayer. Also ich arbeite gerne im Team. Und wenn ich dann natürlich einen Vierer oder einen Zweier habe, dann fahre ich den auch super gerne, weil ich ganz genau weiß, dass nur wenn alles stimmt, das ist auch dieser Reiz, der es eigentlich bei mir ausmacht. Nur wenn alles stimmt, können wir das gewinnen, können wir das zusammen gewinnen. Das heißt, jeder muss auf den anderen eingehen, man muss das Boot einfahren, die Tauchzeiten vom Paddel müssen passen, die Versatzzeiten nennt sich das auch bei uns. Das heißt, bei uns ist es ja so, dass der vierte Mann, also der auf vier sitzt, der ist eigentlich mit dem Paddel als erstes im Wasser und beschleunigt das Boot schon mal. Und dann geht das so von nach vorne quasi, von vier auf drei, auf zwei, auf eins. Das sieht man im Livestream bloß relativ, oder sieht man relativ schwierig, weil das wirklich bloß Millisekunden sind, die wir da vorschlagen, nennt sich das bei uns. Aber das macht so den Reiz aus, das wirklich so perfekt wie möglich hinzubekommen. Deswegen, ich könnte mich gar nicht entscheiden, ob ich lieber Einer fahre oder ob ich lieber jetzt Zweier oder Vierer fahre, weil ich finde, jedes hat so seinen Reiz.
Aber dafür ist es ja dann schön, dass du mehrere Optionen hast und ja auch in mehreren Optionen erfolgreich bist. Ich denke, eine weitere Komponente, die wir sicherlich auch noch ansprechen sollten, ist auch das Element Wasser. Also, wie sehr beeinflusst das Wasser auch deine oder eure Performance? Gibt es da auch manchmal so Tage, an denen du da so wirklich das Gefühl hast, hey, heute arbeitet das Wasser irgendwie gefühlt gegen mich?
Ja, tatsächlich. Wasser ist oder auf dem Wasser, wo wir paddeln, das ist so ein Element für sich, sage ich immer. Es gibt so viele Faktoren im Wasser, die das Wasser schnell machen können, die das Wasser aber auch langsam machen können. Einer der größten Faktoren ist tatsächlich die Temperatur. Also wir haben ja auch die Möglichkeit, durch unsere Wissenschaft, die dahinter steckt, sogenannte Nullfahrtzeiten auszurechnen. Also quasi, wenn wir draußen paddeln, dass wir trotzdem errechnen könnten, wie wäre es unter Laborbedingungen. Und da ist die Optimaltemperatur 21 Grad. So, wenn man jetzt mal rausguckt im Sommer, welcher See hat 21 Grad? Das sind jetzt teilweise nicht so viele. Und deswegen gibt es zum Beispiel, es gibt eine Strecke in Plovdiv, wo wir letztes Jahr Weltmeister geworden sind. Die Strecke hatte, glaube ich, 23 oder 24 Grad. Da hat die Sonne aber auch mit 40 Grad auf diesen See drauf oder auf diese Strecke drauf geschienen und hat die so erwärmt, dass es wirklich warm war. Und das war, du hast gefühlt das Paddel eingetaucht und du hast es durchgezogen, es ging alles so leicht. Es war irgendwie, ja, du hast es dann gemerkt, wie du schnell bist auf dem Wasser. Und dann gibt es eine Regattastrecke in München, die ist angeschlossen an so einen Bach, der da lang geht. Die ist saukalkhaltig, die ist arschkalt. Und wenn du da das Paddel reinsteckst und durchziehst, dann denkst du ja, Alter, du reißt dir jetzt den Arm aus, gleich bricht irgendwas. Ja, das ist immer so der Unterschied. Oder auch der Unterschied zwischen Süß- und Salzwasser, finde ich auch faszinierend. Also ich bin ja jetzt hier in Italien gerade im Trainingslager und wir haben hier Salzwasser. Und das fährt sich komplett anders wie Süßwasser. Also das Salzwasser fährt sich immer, sage ich, ein bisschen wie Kaugummi. Liegt sicherlich auch damit zusammen, was auch ein entscheidender Faktor ist, sind die Wassertiefen. Also wir haben ja vorgeschriebene Wettkampftiefen. Da ist die Strecke muss 4 Meter tief sein bei uns. Ich habe hier heute mal auf dem See ausgemessen. Da gibt es so eine Muschelbank, wo wir immer drum rumfahren, wo die quasi die Muscheln farmen, sage ich jetzt einfach mal. Und da haben wir 1,5 Meter. Du merkst halt richtig, du kommst in diese Flachwasserzone und das Boot saugt sich fest. Du zerrst an den Paddel und es passiert nicht. Also es passiert wirklich gar nichts. Raubt denn schon viel Energie, aber das ist auch das, was halt dann die verschiedenen Seen, was ich am Anfang schon angesprochen habe und die verschiedenen Flüsse, was es einfach ausmacht. Diese verschiedenen Gegebenheiten, auf die du dich einstellen musst und auf die du dich anpassen musst.
Aber das heißt, ich fasse zusammen, im Endeffekt ist es wichtig, dass das Wasser tief genug ist und dass es warm ist.
Genau. Und am besten für meine Verhältnisse oder für mein Gefühl immer Süßwasser.
Okay. Kannst ja mal im nächsten Leben versuchen, im Schwefelwasser zu fahren.
Oh ja, da bin ich gespannt, wie sich das fährt, ja.
Jetzt hast du ja gerade schon das Trainingslager angesprochen. Ist ein gutes Stichwort. Wie sieht denn bei dir gerade so ein typischer Tag im Trainingslager aus?
Ja, ein typischer Tag bei mir im Trainingslager beginnt um 7 Uhr, 7:15 Uhr so. Da stehen wir auf, gehen dann zum Frühstück, treffen uns dann hier mit den anderen Kollegen und Kameraden. Und mit den Trainern und essen dann gemeinsam unser Frühstück, trinken unser Kaffee, besprechen vielleicht auch schon mal den Tag, wenn irgendwas Besonderes anliegt oder irgendwelche als Gruppen verschieden starten müssen aufgrund der Stärke oder weil wir auch mit Frauen zusammen trainieren jetzt hier, die ja nicht ganz so schnell sind auf dem Wasser, dass man da Absprachen trifft, wer startet vielleicht ein bisschen früher, wer startet ein bisschen später, damit der Trainer einfach optimal das Training begleiten kann. Dann geht es für uns um 8:15 Uhr zur ersten Paddeleinheit. Wir starten traditionell eigentlich immer mit einer GA1-Einheit, also Grundlagenausdauer. Das ist quasi zu vergleichen wie mit einem Läufchen morgens, nur ein bisschen intensiver bei uns Kanuten. Da sind wir dann so 70 Minuten bis maximal 80 Minuten auf dem Wasser. Und dann geht es in eine kurze Pause. Da heißt es trinken, ein Müsliriegel essen, eine Banane essen, ein bisschen die Speicher wieder auffüllen und dann geht es nochmal aufs Wasser. Und da wird dann schon ein bisschen was Schärferes gefahren. Und da unterscheidet sich es dann, ob wir in den Grundlagenausdauerbereich 2, bei den Radfahrern würde es zum Beispiel Zone 2 heißen, reingehen. Also wo wir einfach ein bisschen schneller als im GA1 sind, wo die Strecken dann aber auch deutlich kürzer werden. Oder ob wir vielleicht Sprints fahren zum Beispiel in der zweiten Einheit. Manchmal steht aber auch gar nicht Paddeln auf dem Plan, sondern dass wir in der zweiten Einheit Kraft machen. Das ist relativ variabel. Und dann haben wir unsere Mittagspause um 12:15 Uhr, 12:30 Uhr ungefähr. Dann essen wir Mittag, haben dann eine Mittagspause, um einfach das Mittagessen nochmal zu verdauen. Und dann machen wir gegen 15 Uhr, spätestens 15:30 Uhr weiter und dann heißt es entweder nochmal aufs Wasser gehen, nochmal GA1 fahren oder nochmal GA2 fahren, je nachdem, was der Trainingsplan so hergibt. Oder wir gehen halt in die Krafthalle oder wir gehen laufen. Genau, und wenn das dann erledigt ist, dann gibt es bei uns eigentlich grundsätzlich eine vierte Einheit. Also wir machen 4 Trainings quasi am Tag. Und das ist dann auch nochmal entweder eine Laufeinheit oder auch mal eine Gymnastikeinheit oder eine Stabi-Einheit, wo wir dann Stabilisationstraining machen. Genau, das sind so dann unsere Trainingseinheiten. Dann geht es meistens zum Armbrot. Das ist dann um 19 Uhr ungefähr. Und dann steht noch Physio auf dem Plan bei uns meistens oder was man über den Tag jetzt nicht geschafft hat, ob das jetzt E-Mails beantworten ist oder bei uns Bundespolizisten speziell auch Dienstpläne schreiben. Die müssen wir ja immer zum Anfang der Woche dann in unsere Dienststelle schicken. So ein bisschen Office quasi ist dann am Abend noch. Dann machst du vielleicht auf Netflix noch eine Folge von deiner Serie an, telefonierst du mal mit deiner Freundin oder mit der Familie und dann geht's auch schon wieder ins Bett, weil es geht ja am nächsten Morgen um 7 schon wieder los.
Wow, okay, das klingt aber schon nach einem richtig heftigen Tag.
Ja, definitiv. Man muss aber sagen, das ist, ja, wir trainieren in so Rhythmen, sage ich mal. Also wir machen meistens 2 von diesen vollen Tagen, 2 von diesen wirklich 4 Einheiten am Tag. Dann haben wir meistens einen halben Tag. Das ist quasi unser Ruhetag, unser Regenerationstag. Den haben wir zum Beispiel heute auch gehabt. Und da heißt es dann eigentlich nach der Mittagspause, Sense, da passiert nichts mehr. Da kann dann jeder so machen, was er will. Und wir sind dann meistens Kaffee trinken. Heute waren wir zum Beispiel hier im Hotel im Spa-Bereich und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen in eine Sauna. Oder manche fahren dann auch mal shoppen oder so. Einfach mal rauskommen aus dem Hotel, einfach mal rauskommen aus der Umgebung, die wir hier haben, einfach mal weg vom Sport.
Das heißt, man kann auch ab und zu ein wenig abschalten und so ein bisschen Touri sein.
Ja, Das kommt zwar nicht allzu häufig vor und viel Zeit hat man ja auch nicht, wenn man ehrlich ist, weil man muss ja dann eigentlich auch pünktlich zum Abendessen schon wieder im Hotel sein, es sei denn, man meldet ab und bleibt dann noch ein bisschen länger draußen und isst vielleicht irgendwo. Hier in Italien bietet sich zum Beispiel eine Pizzeria an, die ich auch sehr empfehlen kann, weil es wirklich sehr lecker schmeckt. Ja, aber genau so strukturiert sich das dann und so bekommen wir auch von den Orten, in denen wir in Trainingslagern sind, auch ein bisschen was mit.
Was ist deine Lieblingspizza?
Diavolo. Ich bin der eher schärfere Typ.
Huiuiui, sehr gut. Also es klingt da wirklich schon, also nach einem sehr anstrengenden Trainingslager, aber irgendwie nach einem sehr schönen und auch effektiven Trainingslager. Deswegen macht ihr das wahrscheinlich auch. Aber warum ausgerechnet jetzt Italien oder warum auch ausgerechnet Florida? Da geht ihr jetzt ja danach noch hin. Was ist wichtig bei der Auswahl von so einem Trainingslager, wo es hingeht?
Ja, also auch wichtig bei der Auswahl von so einem Trainingslager, gerade für Kanuten, ist natürlich Wasser. Wir brauchen Wasser und wir brauchen viel Wasser. Aber ansonsten geht es uns jetzt eigentlich, wenn wir so weit wegfliegen, nach Florida zum Beispiel oder jetzt nach Italien, geht es uns darum, bei mir zu Hause in Magdeburg ist momentan alles zugefroren. Wir haben kalte Temperaturen und wir können nicht aus Wasser gehen und können nicht richtig trainieren. Und das ist aber um diese Jahreszeit rum für einen Kanuten schon sehr wichtig, jetzt die ersten Paddelkilometer in der neuen Saison schon wieder zu sammeln und die quasi vorzubereiten, weil man hinten raus dann einfach, also ich sag mal, wir haben Mai, April, haben wir schon unsere ersten Wettkämpfe wieder, unsere Sichtungswettkämpfe, wo sich dann im Endeffekt entscheidet, wer fährt in die Nationalmannschaft und wer fährt zur WM und wer fährt zur EM. Und das ist schon wichtig, dass man jetzt halt früh anfängt, diese Grundlagenausdauer einfach wieder zu trainieren. Und wenn du in Deutschland mit den Motorbooten nicht mehr durchs Eis kommst, dann können wir auch nicht mehr paddeln gehen. Und ich sag mal, auf einer Paddelmaschine paddeln gehen ist halt nicht das gleiche wie draußen. Und deswegen fliegen wir meistens dann immer in sogenannte Warmwasserlehrgänge, wo wir dann wenigstens mal 2 Wochen die Möglichkeit haben, vernünftig paddeln zu gehen.
Kann man aber trotzdem sagen, dass die Trainingslager eigentlich der wichtigste Teil der Saisonvorbereitung sind?
Ja, doch kann man sagen, weil man im Trainingslager eigentlich isoliert ist und ich finde auch ein bisschen fokussierter. Wenn ich das jetzt mit dem Heimtraining zum Beispiel vergleiche, da muss ich ja zum Beispiel auch selber kochen. Ich muss selber einkaufen gehen. Und da schaffe ich dann natürlich nicht die Trainingsumfänge, die ich jetzt in einem Trainingslager schaffe, wo ich die 3 Mahlzeiten am Tag vorgesetzt bekomme. Ja? Wo ich auch meine Wäsche, sage ich mal, an der Rezeption abgeben kann und sagen kann, die müsste mal gewaschen werden. Also du hast natürlich hier im Trainingslager viel mehr den Fokus auf den Sport. Du kannst dich auch besser regenerieren. Während du zu Hause natürlich, wenn du im Heimtraining bist, irgendwo auch noch dein normales Leben irgendwie strukturieren musst und mit in den Trainingsplan integrieren musst, ja.
Wenn wir jetzt an einen normalen Tag mal denken, bei dir zu Hause, an einem Training in jetzt ungefähr um die Jahreszeit, wenn nicht alles zugefroren wäre in Magdeburg, wie sieht da dann so ein typischer Tag aus? Also wo sind dann die größten Unterschiede zwischen dem Trainingstag in Magdeburg und dem Trainingstag in Florida?
Die größten Unterschiede sind wahrscheinlich sogar in der Anzahl der Paddeleinheiten, die wir am Tag machen. Also ich sag mal jetzt um die Jahreszeit, wenn es jetzt wirklich frisch ist und wir haben ja meistens im Winter unter 10 Grad, meistens eher so Richtung 5 Grad, dann überlegt man sich auch als Trainer schon zweimal, ob man jetzt die Athleten auch 3 oder 4 Mal aufs Wasser schickt. Man muss natürlich auch so ein bisschen daran denken, man wird natürlich schneller krank im Winter. Und das Immunsystem ist sowieso schon angeschossen. Von daher ist der größte Unterschied eigentlich die Anzahl der Paddeleinheiten. Wir gehen meistens, wenn wir zu Hause sind, jetzt nur 1 bis maximal 2 Mal aufs Wasser. Und der Rest des Tages wird dann aufgefüllt mit Laufen und Krafttraining zum Beispiel. Oder auch so eine, ist jetzt gerade ganz neu bei uns, High Rocks machen wir jetzt auch im Training, um einfach auch diese allgemeine Ausdauer und diese allgemeine Kraftausdauer zu schulen. Und damit füllt man den Tag dann auf. Aber auch zum Beispiel im Winter auch ganz groß bei uns Schwimmen. Also wir springen dann auch 2-3 Mal die Woche ins Becken und schwimmen dann und machen da unsere Ausdauereinheiten. Also da ist dann wirklich die Fantasie der Trainer gefragt und das Training wirklich abwechslungsreich und spaßig auch zu gestalten. Und das macht man halt mit verschiedensten Einheiten.
Du wirst ja zu einem richtigen Sport-Allrounder hier. High Rocks, Schwimmen, Laufen.
Ja, definitiv. Also das ist auch das, was glaube ich, einen Leistungssportler ausmacht. Da habe ich jetzt auch gerade erst in Ronnys Buch quasi gelesen, dass er das genauso sieht. Jeder Leistungssportler ist irgendwo so ein Sport-Allrounder, weil man sich einfach schneller und leichter in komplexe Bewegungsabläufe reindenken kann. Ich glaube, jeder Spitzensportler hat irgendwo Bock darauf, sich zu bewegen, irgendwo Bock darauf, sich völlig wegzuschießen körperlich.
Jetzt hast du eben auch noch ein gutes Stichwort angesprochen, und zwar die Bundespolizei. Bei dir heißt es ja auch, so gesehen, Sport und Beruf unter einen Hut zu bekommen, denn du bist nicht nur Sportler, sondern auch bei der Bundespolizei. Wie läuft es denn ab? Wie unterstützt dich die Bundespolizei bei deiner Karriere?
Ja, die Bundespolizei ist der größte Förderer tatsächlich, den ich habe. Ich bin 2021 im Oktober eingestellt worden, eigentlich direkt nach meinem Abitur, und mache seitdem die Ausbildung im mittleren Polizeivollzugsdienst. Und das ist bei der Bundespolizei so strukturiert, und das finde ich auch empfinde ich als eines der besten Sportfördersysteme, die wir in Deutschland haben. Ich habe von September bis Dezember meine Ausbildung im Polizeivollzugsdienst und habe natürlich neben der Ausbildung noch ein bisschen Training. Bin aber dann von Januar bis August freigestellt und habe dann keine Ausbildung. Ich schreibe dann zwar selber jede Woche meinen Dienstplan. Mein Dienstplan ist quasi mein Trainingsplan, damit ich einfach versichert bin über die Bundespolizei, weil im Endeffekt ist das Training, was ich jetzt mache, meine Dienstzeit. Also das ist jetzt Arbeit. Und dafür bekomme ich auch mein Geld. Also die Bundespolizei hört dann nicht im Dezember auf, mir meinen Soll zu zahlen oder meinen Lohn zu zahlen, sondern die bezahlen mich natürlich weiter. Ich bekomme das Geld dafür, dass ich trainiere und dass ich Sport mache und dass ich an Wettkämpfen teilnehme und dass ich Deutschland bei internationalen Wettkämpfen vertrete.
Gibt es auch Dinge, die du durch die Polizei für deinen Sport lernst oder vielleicht auch umgekehrt?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, was mir die Polizei beigebracht hat, ist einfach durch den harten Alltag, wenn ich in der Ausbildung bin, weil dann habe ich quasi ganz normal Dienst von 7 Uhr ist Antreten bei uns, und dann haben wir eigentlich Schule bis immer roundabout 15 Uhr, und danach gehe ich dann ins Training. Also quasi habe ich dann da überhaupt gar keine Freizeit mehr, weil der Tag dann da auch total vollgepackt ist. Wie gesagt, erstmal Ausbildung. Dann habe ich gleich nach der Ausbildung, eine Viertelstunde später, muss ich auf dem Wasser sein. Dann habe ich auch nur 20 Minuten, maximal eine halbe Stunde Zeit, um mich umzuziehen fürs Krafttraining. Ja, und dann ist es auch schon wieder abends, und dann gehst du zum Abendessen, und dann musst du aber nach dem Abendessen noch lernen, weil du schreibst ja am nächsten Tag noch eine Lernzielkontrolle, die ein Ausbilder von dir abverlangt. Und ich glaube, da durchzuhalten, sich da durchzubeißen und vor allem auch seinen Tag vernünftig und gut zu strukturieren, das habe ich, glaube ich, in der Ausbildung mitgelernt.
Aber ich stelle mir das auch total spannend vor, dass man ja auch Azubi-Kollegen hat, die ja wahrscheinlich einen ähnlichen Weg gehen, aber dann möglicherweise auch eine andere Sportart für sich gewählt haben. Hast du dann auch andere Kollegen, mit denen du dich da so ein bisschen austauschst, wie denen ihre Sportkarriere auch so voranschreitet?
Ja, definitiv. Also wir sind ja in der gesamten Spitzensportförderung, glaube ich, was die Sommersportarten angeht, knapp 100 Athleten, die momentan in der Förderung drin sind. Und wir haben Schützen bei uns, wir haben Leichtathleten bei uns, wir haben Ruderer bei uns, wir haben Judokas, wir haben Leute, die Karate machen, wir haben Bahnradsprinter. Meine Freundin ist ja auch Bahnradsprinterin, die habe ich auch bei der Bundespolizei kennengelernt. Und also wir tauschen uns dann wirklich auch schon aus, und wir probieren auch Sachen aus. Also ich war jetzt im letzten Jahr zum Beispiel mit den Skeetschützen auf dem Schießstand, habe mit denen einfach mal ein paar Tauben geschossen. Ich meine, das war jetzt für mich nicht groß was Neues, muss ich gestehen. Ich bin in meinem Hobby auch noch Jäger. Das heißt, der Umgang mit Schusswaffen ist dann doch nicht so weit weg bei mir, und auch gerade das Tontaubenschießen nicht. Aber diese Disziplin Skeet und wie schnell und präzise die schießen können, das hat mich fasziniert. Das fand ich Wahnsinn. Oder auch durch meine Freundin, Thema Bahnradsport. Ich bin dann da auch ab und zu mal mit in die Halle gefahren, jetzt auf die Bahn gegangen, und habe denen einfach mal zugeguckt. Und es ist ja dann doch eine komplett andere Welt.
Ja.
Und auch da nochmal kurz auf das Thema FES vielleicht zurückzukommen. Die Bahnradsprinterinnen und Bahnradsprinter, die haben ja auch FES-Räder. Und einfach auch zu sehen, wie vielseitig die FES auch ist und wie jede Sportart zu ihrer eigenen Vorstellung hat und ihre eigenen Spezifikationen hat, was die brauchen, um wirklich Top-Leistung zu bringen, das fasziniert mich auch.
Da kann ich absolut nur unsere Podcast-Special-Folge nochmal erwähnen zum Thema FES, also welchen Einfluss auch das FES auf den Spitzensport und auch auf den Erfolg im Spitzensport hat. Sehr, sehr hörenswerte Folge auf jeden Fall. Kommen wir nochmal ein bisschen zu dir. Du lebst, du arbeitest, du trainierst in Magdeburg. Was macht Magdeburg so besonders für dich?
Ja, ich bin in Magdeburg geboren, und ich verbinde halt mit Magdeburg meine gesamte Kindheit, meine gesamte Jugend. In Magdeburg gibt es viele große Kanuten, die es vor mir gab, in die Fußstapfen ich auch reintreten möchte. Wir haben total super Paddelbedingungen. Ich habe in Magdeburg ein total super Umfeld. Meine ganze Familie ist in Magdeburg. Das ist ja quasi so der Ausgleich zum Sport, auch für mich so ein bisschen. Und wir haben vor allem auch in Magdeburg jetzt seit einigen Jahren ein total cooles und effektives Konzept, zusammen mit dem Olympiastützpunkt Sachsen-Anhalt, wie wir den Sport vorantreiben und wie wir einfach unsere Sportart noch mehr professionalisieren können. Und das verbindet mich einfach mit Magdeburg.
Und du bist ja auch beim SC Magdeburg am Start. Also vielen sagt der Name ja vor allem wegen dem Handball Verein etwas. Inwiefern hilft es auch euch in der Kanusparte, dann einem erfolgreichen Handballverein, wie es der SC Magdeburg ist, untergeordnet zu sein?
Also erstmal, dass der Verein bekannt ist. Das ist aber manchmal wirklich Fluch und Segen, muss ich sagen. Ich hatte letzten Sommer eine Autogrammstunde zusammen mit unseren Verkehrsbetrieben, weil die eine Straßenbahn vorgestellt haben. Und da stand ein großes SCM-Banner. Und ich habe dann da fleißig meine Autogramme verteilt, meine Autogrammkarten ausgegeben, habe Fotos gemacht mit den Leuten. Und zur Verabschiedung haben sie mir dann auf die Schulter geklopft und haben gesagt, ey Mensch, viel Glück morgen fürs Spiel. Was natürlich dann relativ schwierig ist, weil ich dachte, naja, okay, ich stehe morgen nicht auf der Platte, ich sitze morgen im Boot und trainiere. Also wir stehen immer so ein bisschen im Schatten natürlich vom Handballverband oder von dem Handballverein, aber wir profitieren natürlich auch so ein bisschen, was den finanziellen Aspekt angeht.
Jetzt ist ja der große Traum eines jeden Spitzensportlers eine Olympiateilnahme. Jetzt warst du in Paris 2024 nicht dabei. Kam das zu früh oder gab es andere Gründe, wieso du nicht dabei warst?
Paris 24 war eigentlich mein großes Ziel. Das habe ich mir auf die Agenda geschrieben. Da wollte ich unbedingt hin. Habe auch alles dafür gegeben. Hätte vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen weniger krank sein müssen. Hätte ein bisschen mehr auf meine Gesundheit achten und hören müssen. Aber im Endeffekt war ich nicht in Paris, weil ich um 2/10 den 3. Platz in Szeged beim Weltcup verpasst habe. Und es dann vom Verband eine Entscheidung kam, pass auf, wir brauchen nicht unbedingt eine 500 Meter Zweier. Uns würde interessieren eigentlich, was die 1000 Meter einer Leute noch so drauf haben. Und dann wurde ich ja vor die Entscheidung gestellt, mich nochmal in einem Ausscheid zu beweisen. Aber da habe ich im Vorfeld schon gesagt, okay, das wird echt schwierig. Ich habe die Herausforderung dann zwar angenommen, aber ich wusste von Anfang an, das wird echt schwierig, weil mein Training in den letzten Jahren einfach darauf ausgerichtet ist, 500 Meter zu fahren und nicht 1000 Meter zu fahren. 1000 Meter mag ich auch tatsächlich gar nicht so dolle. Ist nicht meine Lieblingsstrecke, um das mal so auszudrücken. Ja, und dann war es einfach schwierig und auch gegen meinen Konkurrenten Anton Winkelmann dann da in den Start zu gehen, schien für mich unmöglich und war es dann im Endeffekt auch. Anton hat schon ein bisschen länger auf die 1000 hintrainiert und ich hatte mich auch mit dem Bundestrainer in Szeged quasi unterhalten und wir hatten uns darüber ausgetauscht, was eigentlich der Unterschied zwischen einem 500-Meter-Trainingsplan und einem 1000-Meter-Trainingsplan ist. Und haben einfach auch herausgestellt, dass einige Kennziffern sich einfach unterscheiden. Also die GA2-Kennziffern zum Beispiel, die GA1-Kennziffern unterscheiden sich ein bisschen. Ich habe halt 2 Jahre lang 500 Meter trainiert oder 3 Jahre lang 500 Meter trainiert. Er meinte dann auch, ja, um einen richtig schnellen 1000-Meter-Fahrer aus mir zu machen, müsste ich wahrscheinlich mein Training 2 Jahre im Vorfeld umstellen. Ich hatte 12 Tage. Hat nicht geklappt.
Das heißt aber, wegen Olympia brauchst du aber auch zum einen ein bisschen, ich sag mal, Glück, was es für Strecken von Olympia vorgegeben werden und gleichzeitig ja auch, wo dein Verband dich sieht und wo er auch große Medaillenchancen sieht. Und wenn beides zusammenspielt und du dann noch deine Zeit fährst, dann bist du ja eigentlich der perfekte Mann dafür, oder?
Genau. Das ist halt abhängig von ein paar Faktoren. Kommt natürlich auch auf die Leistungsdichte bei uns drauf an. Also wenn ich jetzt den Olympischen Vierer angucke, die haben es im Endeffekt in Paris gezeigt, die können auch 2 sehr schnelle Zweier fahren. Von daher war der Zweierbereich gut abgedeckt. Nur der Einer 1000 Meter war halt noch nicht so gut abgedeckt. Aber auch da konnten wir uns, denke ich, ganz gut mit einem Jakob Thorzen und einem Anton Winkelmann zeigen. Das hat noch nicht nach ganz vorne gereicht, aber ich denke, spätestens in Los Angeles werden auch die beiden dann ganz vorne mit dabei sein. Und ich dann hoffentlich im Vierer oder im Zweier.
Ist es dann dein nächstes großes Ziel?
Definitiv. Also ich habe jetzt für mich auf jeden Fall erstmal festgestellt und gesagt, ich werde auf jeden Fall bis Los Angeles jetzt weitermachen und werde gucken, wie ich vorankomme. Ich hoffe natürlich, dass ich verletzungsfrei durchkomme. Ich hoffe natürlich, dass ich mit relativ wenig Erkältungen oder Rückschlägen zu tun habe. Und das große Ziel ist auf jeden Fall Los Angeles und wie es dann danach weitergeht, entscheidet sich dann eigentlich danach.
Jetzt hast du ja gerade schon von Fluch und Segen gesprochen. Ist es auch Fluch und Segen, dass die Konkurrenzdichte im deutschen Kanu-Rennsport so hoch ist?
Ja, sicherlich ist das irgendwo ein Fluch, weil es natürlich unheimlich schwierig ist, sich für die Nationalmannschaft und für internationale Höhepunkte zu qualifizieren. Es ist aber auch ein Segen, weil du weißt, okay, wenn du in der deutschen Spitze mit dabei bist, dann bist du auch international vorne mit dabei. Also wir sagen eigentlich immer, wenn du in der deutschen Spitze, in der Quali vorne mit dabei fährst, dann hast du schon fast einen Weltmeistertitel.
Und ein Segen kann ja auch sein, dass du weißt, okay, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann weiß ich, dass es aber wirklich, oder dass wir wirklich sehr gute Leute haben, die dann auch um die Medaille mitfahren können. Und gleichzeitig gibt es so viele potenzielle Leute, das ist ja an sich auch sehr gut für den Sport generell. Das heißt, da muss man sich eigentlich ja in Deutschland eigentlich keine Sorgen machen in nächster Zeit, oder?
Kanu-Rennsport im Kajakbereich auf jeden Fall nicht, das stimmt. Ich beäuge das bloß so ein bisschen kritisch im Bereich des Nachwuchses. Man merkt schon, dass die Nachwuchszahlen ein bisschen runtergehen. Wir haben jetzt in Magdeburg zum Beispiel angefangen, wirklich viel Nachwuchsarbeit zu machen und neue Kinder und Jugendliche anzuwerben quasi zum Kanusport und bauen uns da jetzt gerade so ein bisschen eine breite Masse auf. Man verliert natürlich aber auf dem Weg nach oben immer recht viele dann durch Schule, Ausbildung, Beruf, aber auch durch persönliche Interessen, die sich einfach verschieben, durch Hobbys. Die einen sagen, sie wollen ihr Leben leben und wollen lieber feiern gehen, anstatt jetzt irgendwo 2 Wochen in Italien im Trainingslager rumzusitzen zum Beispiel. Deswegen denke ich, müssen wir echt achten, dass wir trotzdem unseren Nachwuchs bekommen. Aber ich denke mal, wenn wir dann, oder das ist tatsächlich so, wenn du dann irgendwann da oben in dem Bereich angekommen bist und einmal Blut geleckt hast, dann bist du im Zugzwang, weil du weißt, jedes Jahr kommt von unten ein oder zwei kommen nach, die dir versuchen, deinen Rang abzulaufen. Und du weißt jedes Jahr national bei uns nicht, wie sind die anderen drauf, wie sind die anderen durch die Saison gekommen. Und das ist immer so ein bisschen so das Ungewisse. Die erste Quali ist immer so das Ungewisse, weil du den Stand nicht kennst. Und dann bist du also auch immer im Zugzwang, stehst eigentlich ständig unter Strom, ständig unter Druck, dass du wirklich performst, weil du ansonsten ganz schnell auch mal nicht dabei sein kannst.
Eine Sache, die man ja bei euch auch ansprechen muss, ist, dass ihr ja einen Rennsport ausübt. Und bei einem Rennsport, wie bei eurem, kommt es ja schon noch auf sehr viele mentale Fähigkeiten an, die man vorweisen muss. Also vielleicht wird da auch manchmal so ein bisschen mehr dann der Bizeps gezeigt, keine Ahnung. Aber du hast uns ja vorhin schon mal so ein bisschen mitgenommen, wie es bei euch beim Start ist. Aber was würdest du sagen, was macht denn für dich auch einen wahren Champion aus?
Einen wahren Champion, da habe ich jetzt auch gleich wieder ein paar Bilder im Kopf tatsächlich aus dem eigenen Team, macht für mich eigentlich aus, dass dieser wahre Champion trotzdem auf dem Boden geblieben ist, dass er vor allem auch den Nachwuchs und die Jüngeren mitnimmt, dass er denen vielleicht auch so ein bisschen den Weg zeigt, wie es laufen sollte, um wirklich zu performen. Aber was einen Champion auf jeden Fall auch auszeichnet, und da habe ich, wie gesagt, ein, zwei Bilder im Kopf, die trotzdem fokussiert bleiben, die sich nicht ablenken lassen, die trotzdem jeden Tag, obwohl sie vielleicht schon den einen oder anderen Erfolg haben, die trotzdem dranbleiben. Jeden Tag trainieren, sich jeden Tag den Arsch aufreißen, jeden Tag bis an die Grenzen gehen und jeden Tag quasi das Maximum ausloten. Das macht für mich den Champion aus. Einfach dieses Dranbleiben, dieses nicht zufrieden sein. Weil wenn ich zufrieden bin, dann brauche ich ja nichts mehr verändern. Aber ich glaube, das macht auch so einen wahren Leistungssportler aus. Ich glaube, wir sind nie zufrieden. Wir müssen immer irgendwas verbessern, wir müssen immer irgendwas besser machen.
Man kann ja auch gewissermaßen sagen, dass du ja auch schon Champion bist. Du hast ja auch schon einige Erfolge vorzuweisen. Was sind denn so für dich bisher in deiner Karriere so die Milestones gewesen, wo du sagst, das sind meine größten Erfolge, auf die ich zurückschauen kann?
Also ja, die aktuellsten Erfolge sind auf jeden Fall die beiden Weltmeistertitel in der U23 jetzt im letzten Jahr. Das ist auf jeden Fall für mich, das war so ein, ich sag mal, das Trostpflaster für die verpasste Olympiateilnahme. Ansonsten die Jahre davor bei der Weltmeisterschaft, ich war eigentlich jetzt immer bei der Elite-Weltmeisterschaft dabei in den vergangenen Jahren, konnte mich da immer ganz gut platzieren. Jahr 23, unsere Heim-WM in Duisburg, bin ich Fünfter im Einer geworden, wo ich dann auch an der Startlinie stand, neben mich geguckt habe, ich sag, okay, Olympiasieger. Das wird spannend. Ja, aber das war zum Beispiel so ein, da habe ich, wie gesagt, bin ich Fünfter geworden. Das war auch trotzdem für mich ein Erfolg, weil das war einfach ein super hochdekoriertes Rennen und keiner hat gewusst, warum der einer 500, der ja eine nicht-olympische Disziplin ist, mit so viel Qualität besetzt ist. Ansonsten im Jahr 22 unserer Heim-EM, die European Championships in München, bin ich Vize-Europameister geworden mit meinem Zweierpartner Frankie zusammen, also Felix Frank. Nach einer doch echt ein bisschen verrissenen WM 2 Wochen zuvor in Kanada, da sind wir Achter geworden. Das war auch so ein kleiner Tiefpunkt, aber da wissen wir bis heute nicht, woran es wirklich gelegen hat. Ja, das sind eigentlich so die Milestones bei mir, eigentlich die Erfolge, die dann in der Elite kamen. Ich habe ja die U23 eigentlich am Anfang auch übersprungen, sage ich mal. Ich bin ja direkt von den Junioren und dann über die Corona-Pandemie dann in den Elite-Bereich reingerutscht und das waren so die Milestones, ja.
Und wenn du jetzt dir für die Zukunft noch so einen perfekten Karrieremoment wünschen könntest, wie würde der aussehen?
Ja, der perfekte Karrieremoment wäre natürlich in Los Angeles auf dem Treppchen zu stehen. Um einen Trainer zu zitieren, es reicht vollkommen aus, wenn du vorm Zweiten bist. Also ich würde natürlich schon wirklich sehr gerne ganz oben auf dem Treppchen sein, klar.
Ja.
Aber ich würde mich auch generell einfach über eine Medaille freuen. Weil das würde tatsächlich so ein bisschen das wettmachen, was ich die letzten Jahre und auch Jahrzehnte dann zu dem Zeitpunkt investiert habe, einfach in den Sport. Das würde mir auf jeden Fall vieles zurückgeben.
Fingers crossed, lieber Moritz.
Vielen Dank.
Kommen wir nun am Ende zu den schnellen Fragen. Wenn du mit einem Athleten aus einer anderen Sportart eine Trainingseinheit machen könntest, wer wäre es und warum?
Ich würde gerne tatsächlich mit den Bahnradsprintern mal auf die Bahn gehen. Da denke ich jetzt auch an meine Freundin, weil es relativ frisch ist noch. Aber ich finde es total krass, wie die sich mit 70 km/h da auf diese Bahn schmeißen. Das ist ja total verrückt. Das ist total Wahnsinn. Das würde ich auf jeden Fall gerne mal ausprobieren.
Hast du deinem Rennboot einen Namen gegeben?
Ja, weil ich ein bisschen schwerer bin und mein Boot deswegen ein bisschen tiefer liegt, heißt mein Boot Rote Oktober.
Wieso Roter Oktober?
Das ist ja ein Name von einem U-Boot. Und
Ah,
ja,
okay.
weil ich halt ein bisschen tiefer liege. Ja.
Aber ist es so, dass es bei dir dann irgendwelche Vor- oder auch Nachteile hat im Rennen? Also brauchst du dadurch ein bisschen mehr Kraft, um das Boot zu bewegen?
Ja, definitiv. Also es ist tatsächlich so, wenn du bei uns in der Sportart ein bisschen schwerer bist, dann liegst du mit dem Boot tiefer im Wasser. Du hast natürlich eine größere Verdrängung und dieses Kraft-Last-Verhältnis, worauf wir immer hintrainieren, also dass du relativ wenig wiegst bei doch großem Krafteinsatz. Das muss schon irgendwo passen. Es gibt aber auch, das finde ich auch spannend, Unterschiede, wenn der Wind zum Beispiel von hinten drückt, dann ist es besser, wenn du leichter bist, weil der Wind dich dann schiebt. Und wenn du aber Gegenwind hast, dann ist es besser, wenn du ein bisschen schwerer bist, weil die beschleunigte Masse bremst nicht so schnell. Also es hatte Vor- und Nachteile, schwerer oder leichter zu sein.
Wenn du eine Superkraft im Boot haben könntest, welche wäre es?
Eine unendliche Lunge.
Okay, letzte Frage. Wenn du dir jetzt vorstellst, also du gehst jetzt gleich schön an den gedeckten Tisch zum Abendessen, aber jetzt stell dir vor, alle Leute, die du jetzt gerade ins Restaurant laufen siehst, gehen dahin, um deine Mahlzeit zu essen. Also wenn du eine Mahlzeit für ein ganzes Team kochen müsstest, was gäbe es?
Oh, es gäbe so viel Fleisch. Ich bin Fleischliebhaber. Es würde auf jeden Fall ein Rindersteak geben, Medium oder Medium Rare. Und dazu würde es ein bisschen Salat geben, ein gemischter Salat. Am liebsten verfeinert mit ein bisschen Bärlauch. Natürlich alles selbst gemacht. Und dazu als Side würde es Kartoffeln geben oder Pommes. Ich glaube Pommes. Ist ein bisschen ungesunder. Pommes wären gut. Ja, und als Nachtisch würde es Kuchen und Eis geben.
Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr lecker an. Und man muss ja auch dazu sagen, so, um jetzt vielleicht so ein bisschen im Lebensmittel- oder Essensbereich zu bleiben, da waren jetzt heute in dieser Podcast-Aufnahme auch sehr viele Zutaten dabei, über die wir geredet haben, so. Und im Endeffekt können wir uns auf jeden Fall nur bedanken bei dir, dass du uns in diese Welt des Kanusports entführt hast. Und ich weiß nicht, ob das dir vielleicht schon mal jemand gesagt hat, aber du kannst auf jeden Fall sehr gut auch Dinge erklären und dich sehr gut ausdrücken. Also vielleicht nach der aktiven Karriere dann die Karriere als Kanu-Experte, who knows. Aber das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, lieber Moritz. Also wir haben heute, glaube ich, echt viel gelernt und wir haben auch gesehen, dass du dich auf einer Reise befindest, was echt spannend ist. Und wir drücken dir die Daumen, dass die Reise dann auch in LA 2028 landet. Und vor allem ist es ja auch schön zu sehen, dass ja so gesehen dann deine Freundin ja möglicherweise auch noch in LA 2028 landet. Deswegen ist es ja umso cooler für euch. Vielleicht pusht es euch beide ja noch mehr. Und ich glaube, wir haben heute vor allem auch einige Dinge über den Kanusport gelernt, die man davor nicht wusste, ob man vielleicht gerne mal während Olympia auch reinschaut und so guckt, was im Kanusport so abgeht, ist ja immer wieder faszinierend. Aber faszinierend war es heute auf jeden Fall auch, neue Dinge kennenzulernen. Dafür vielen lieben Dank. Und bei unseren Zuhörern möchten wir uns auch bedanken. Schön, dass ihr auch heute wieder bei einer neuen Folge Beyond Sports am Start wart. Und Moritz, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Kanu in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Kanu, die Bühne gehört dir.
Ja, vielen Dank erstmal auch noch von meiner Seite. Kanu. Kanu ist ein vielseitiger Sport. Wir teilen uns in verschiedene Disziplinen auf, ob das jetzt Kajak ist, Kanadier ist, ob das Drachenboot ist, ob das Slalom ist, ob das Rafting ist. Wir können so viele verschiedene Facetten haben. Und wer Lust auf viel Natur hat, auf viel draußen sein hat, auf Abenteuer, egal ob auf flachem Wasser oder auf Wildwasser, der sollte unbedingt mal bei uns vorbeischauen und sollte unbedingt mal das Gespräch suchen und vielleicht auch einem Verein beitreten. Wir können wirklich ganz viel bieten, egal ob das jetzt Action ist, ob das ein vielseitiges Training ist, eine gesunde Fitness, auf jeden Fall auch ganz viel Humor in den meisten Vereinen. Bei uns passt das Komplettpaket, bei uns passt alles zusammen, deswegen kommt gerne vorbei und schaut uns zu, macht vielleicht mit und begeistert euch selber für den Kanusport.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.